Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Aus dem Iran kommen Meldungen über den neuen Präsidenten, über Wasserknappheit und über die Pandemie. Über die politischen Ansichten der Bevölkerung hört man derzeit selten etwas. Die Journalistin Goline Attai hat gerade ein Buch über politisch engagierte Frauen im Iran veröffentlicht. Die Freiheit ist weiblich, lautet der Untertitel. Wir haben zwei Bücher aus den USA im Programm. Die Historikerin Elizabeth Hinton hat über die jahrzehntelange und anhaltende schwarze Revolution geforscht, über Aufbegehren gegen Diskriminierung, Unterdrückung und Gewalt. Und die amerikanische Rechtsprofessorin Rosa Brooks hat ein Buch über die Polizeiarbeit bzw. die Cop-Kultur in den USA geschrieben. Des Weiteren wird es um das Buch des ehemaligen Verfassungsrichters Udo Di Fabio über die demokratischen Prozesse während der Pandemie gehen und zum Schluss um die Entstehungsgeschichte des Werks Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die nicht zuletzt dem besseren Verständnis eben dieses Buches dienen soll. Ende des Monats werden die Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen wieder aufgenommen. Das Abkommen, das ja von den USA aufgekündigt wurde und nun doch wieder hergestellt werden soll. Offenbar hat Teheran mittlerweile mehr Uran angereichert, als in dem Abkommen erlaubt war. Und die Internationale Atomenergiebehörde beklagt, sie werde bei ihren Kontrollen behindert. Der Iran wird weiterhin von Hardlinern regiert. Das Regime setzt nicht auf internationale Kooperationen, sehr wohl aber auf Repression der Bevölkerung. So hat der Wächterrat gerade erst ein Gesetz beschlossen, das noch schärfere Strafen für Abtreibungen, Empfängnisverhütung und freiwillige Sterilisation vorsieht. In besonderen Fällen sogar die Todesstrafe. Wie es den iranischen Frauen mit den Entwicklungen in ihrem Land geht, dem ist die Journalistin Goline Attai für ihr neues Buch nachgegangen. Iran, die Freiheit ist weiblich, heißt es, auch wenn von tatsächlicher Freiheit gerade nicht viel die Rede sein kann. Attai ist gebürtige Iranerin, porträtiert das Land also auch aus einer persönlichen Perspektive, aber vor allem aus dem Blickwinkel von 9 Frauen. Michael Mayer stellt das Buch vor und beginnt mit einem Zitat.
Mutter fühlte sich entsetzlich allein. Früher als alle hatte sie gespürt, wie eine Dunkelheit aufzog, während andere unbeirrt nur Licht sahen. Sie brach jeden Tag aufs Neue zusammen, als sie merkte, wie ihre Liebsten sich veränderten, als sie merkte, wie ihr der Boden unter den Füßen entglitt, als sie merkte, wie sie ihr Land und ihr altes Leben verlieren würde. Was sie vorhatte, war gefährlich. Aber die Vorstellung, dass ihre 5-jährige Tochter bald mit Kopftuch und Mantel zur Schule gehen musste oder als Kind verheiratet werden konnte, quälte sie noch mehr als die Angst.
Goline Attai beginnt ihr Buch mit ihrer eigenen Geschichte, die 1980, 1,5 Jahre nach der Machtergreifung Ayatollah Khomeinis, eine Wendung nehmen sollte. Ihre Mutter floh mit ihr aus dem Iran, weg aus einem System, das schon damals zunehmend repressiv wurde, vor allem was die Rechte der Frauen betraf. Schon wenige Monate nach der Absetzung des Schahs begannen Frauen im Iran zu demonstrieren.
Die Freiheit der Frau ist die Freiheit der Gesellschaft, hatten die Demonstrantinnen gerufen. Unsere Freiheit ist universell, weder westlich noch östlich, hatten sie im Chor geschrien.
Das Buch »Die Freiheit ist weiblich« ist gleichsam eine Geschichtsstunde, eine soziologische Untersuchung und ein Porträt mutiger Frauen im Iran. Goline Attai, langjährige Nahost- und Russland-Korrespondentin der ARD, die bald nach Kairo wechseln wird, hat mit 9 Frauen gesprochen. Jede für sich hat eine dramatische Geschichte hinter sich. Jede von ihnen hat aufbegehrt, demonstriert, öffentlich kritisiert, auf der Straße oder in Social-Media-Netzwerken. Was die Frauen berichten, handelt von Erniedrigung, Inhaftierung, Gewalt, verbaler und physischer und ist für westliche Leser und Leserinnen eine wahre Tour de force durch 4 Jahrzehnte Klerikaldiktatur im Iran. Und doch, gebrochen hat es all diese mutigen Frauen nicht. Gleich in der ersten Geschichte geht es um Fatemeh, die Tochter eines Geistlichen, die sich zunehmend von der Religion entfernt und dadurch zu einer Oppositionellen wird. Fatemeh sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Niedergang im Land und der Unterdrückung der Frauen.
In dieser Misere besteht das einzig konsequente politische Handeln in der Bekämpfung der Frauen. Wissen Sie, seit wie vielen Jahren in Isfahan und woanders Säureanschläge auf Frauen stattfinden? Hunderte. Aber kein einziger Täter wurde gefunden. Kein einziger. Warum wohl nicht? Weil die Männer an der Macht selbst dahinter stecken.
Als ganz entscheidenden Punkt in der Geschichte des Iran sieht Golineh Atai das Jahr 2009. Viele Geschichten der Frauen in ihrem Buch kreisen um jenes Jahr, in dem die Hoffnungen vieler Iraner und Iranerinnen zerschlagen wurden. Damals kam es zur sogenannten Grünen Revolution im Land. Hunderttausende, vor allem junge Menschen, demonstrierten wochenlang auf den Straßen Teherans und anderer Städte. Sie vermuteten Wahlfälschung bei der Präsidentenwahl, bei der damalige Amtsinhaber Ahmadinejad zum Sieger erklärt wurde. Atai schildert in ihrem zweiten Kapitel die wohl eindrucksvollste Frau ihres Buches, Shiva Nazi Ahari. Shiva ging auf die Universität, fühlte sich schnell als Dissidentin, gründete eine Gruppe von Menschenrechtsreporterinnen und sah sich 2009 überwältigt von der Menge an Demonstranten und Demonstrantinnen auf den Straßen.
Es ist immer noch aufregend, wenn ich davon erzähle. Die grüne Bewegung und die Hoffnungen auf die Reformer wollte ich keine Sekunde verpassen. Ich ging abends von meiner Arbeit in einem Ingenieurbüro direkt auf die Straße. Du konntest nicht fahren, so voll war es. Wir liefen Kilometer zu Fuß, ohne die geringste Müdigkeit zu verspüren. Die Leute hielten an, hörten uns zu, machten uns Mut und klatschten für uns.
Doch was dann folgte, waren Verhaftungen, Folterungen, Todesurteile, Polizei und Armee auf den Straßen. Eine Frau, die Golineh Atai porträtiert, riss sich vor allen Leuten das Kopftuch herunter und kam dafür ins Gefängnis. Und manch mutige Frau kam sogar um. Eines der bekanntesten Opfer war die Philosophiestudentin Neda Aga Soltan, die bei einer der Demonstrationen hinterrücks erschossen wurde. Noch heute ist auf YouTube ein Video jener dramatischen Momente zu sehen, in denen Neda auf der Straße niedergestreckt wurde. 2010 war die Bewegung verschwunden, erstickt durch die Repressalien des klerikal-diktatorischen Systems. Die Geschichten jener neun Frauen in Golineh Atais Buch, die die Willkürmaßnahmen überlebt haben, ähneln sich in vielen Punkten. Nach der Hoffnung auf Veränderung, nach dem Mut zur Dissidenz und Widerstand folgte die unmenschliche, harte Reaktion des Regimes. Golineh Atais sehr eindringliches Buch, das nah dran an ihren Protagonistinnen ist, macht leider wenig Hoffnung auf ein Ende des Regimes, zumal mit dem neuen Präsidenten Raisi ein weiterer Hardliner ins Amt gekommen ist. Und dennoch lohnt es sich, die Lebensläufe jener mutigen Kämpferinnen für Veränderung zu lesen, auch wenn die Veränderung wohl noch lange auf sich warten lassen wird. Golineh Atai beschreibt es in ihrem Nachwort so.
Die Geschichten der neun Frauen erzählen die Geschichte einer Wandlung, einer Überwindung. Die Geschichte eines Wachstums, einer ungeahnten Kraft, eines unheimlichen Mutes. Vielleicht legt sie der Schmerz erst frei oder das wachsende Bewusstsein, die Machtverhältnisse mehr und mehr bis ins Innerste zu erkennen. Die Kraft und Bewegung der Frauen wird niemand aufhalten.
Golineh Atai, Iran. Die Freiheit ist weiblich, besprochen von Michael Mayer. Erschienen bei Rowohlt Berlin, 320 Seiten kosten 22 Euro. Thank you. Elizabeth Hinton lehrt Geschichte und African American Studies an der Yale University, ist also Expertin in Sachen Ungleichheit und Diskriminierung in den USA. Sie hat ein in Amerika viel beachtetes Buch geschrieben, das jetzt auf Deutsch vorliegt, eine Art Chronik der schwarzen Revolution in den USA. Aufstände gegen Ungleichbehandlung, gegen Gewalt und Repression, die eine jahrzehntelange Kontinuität bilden und eine anhaltende oder immer wiederkehrende Reaktion sind auf ein System. Dabei schildert Hinton bis ins Detail die bürgerkriegsartigen Zustände während der verschiedenen Wellen von Aufständen, rekonstruiert die Auslöser und die Umstände der Eskalation. Wer die heutige Situation verstehen will, müsse sich diese Kontinuität vor Augen führen, schreibt Hinton. Gregor-Peter Schmitz hat für Andruck das umfangreiche Werk gelesen und wir sind im Gespräch zunächst auf den Titel eingegangen, America on Fire, und was die Autorin damit ausdrücken will.
Man muss sagen, dass man bei dem Titel ja eher an eine Schilderung jetzt der Trump-Ära denken würde. Wir haben uns schon so an die Bilder eines dysfunktionalen und völlig zerstrittenen Amerikas der Jetztzeit gewöhnt, dass man ein wenig aus den Augen verliert, wie tief eigentlich die Spaltungen in der Gesellschaft zurückreichen. Und das versucht die Autorin sehr gut aufzubereiten. Sie beginnt eigentlich maßgeblich in den 60er Jahren, als es ja einerseits sehr fortschrittliche Gesetzgebung gab, gerade um die afroamerikanischen Bevölkerungsschichten mehr einzubeziehen und ihnen gleiche Rechte zu geben, als aber gleichzeitig dann relativ schnell auch klar wurde, dass diese Rechte nicht reichten und dass es nicht wirklich zu einer Gleichstellung kam und deswegen auch die Frustration wuchs in diesen Bevölkerungsschichten, was sich dann oft in Rebellionen, wie die Autorin es nennt, widerspiegelten und dann wiederum in harschen Reaktionen, vor allem der Polizei. Und sie zieht eigentlich eine klare Linie von diesen Ausschreitungen damals, die sie sehr genau und sehr detailliert durchs ganze Land untersucht hat, bis die heutigen Zeiten, der wir ja noch alle die Bilder vor Augen haben von den Black Lives Matter Bewegungen und den Protesten und Polizeigewalt. Und sie sagt eigentlich, dieses America on Fire ist das Thema, das durchgehend ist, also wirklich die tiefe Wunde der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft entlang der Linien.
Hinton macht ja auch gleich zu Beginn deutlich, dass sie den Begriff Riot, also Aufstände, oder in dem Buch wird es als Krawall übersetzt, dass sie den für falsch und missverständlich hält. Sie spricht bei den gewaltsamen Unruhen in den schwarzen Vierteln von Rebellions. Warum ist ihr dieser Unterschied so wichtig?
Das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte des Buches, den sie auch immer wieder hervorhebt. Einfach weil sie sagt, dass dieser Begriff irreführend ist, den man bei uns ja am ehesten wahrscheinlich mit Krawall übersetzen würde. Weil sie sagt, dass er gleich in mehreren Richtungen in die Irre führt. Erstens sei oft die Gewalt gar nicht ausgegangen von den schwarzen Bevölkerungsgruppen, sondern wir erinnern uns alle an die Zeit der 50er Jahre, auch vorher schon im 20. Jahrhundert, als es Lynchjustiz gegen Schwarze gab, als eben oft von weißen Bürgern wären wirklich Gewalt und Krawall angezettelt wurde. Und zweitens sagt sie, es ist ein berechtigter Widerstand an vielen Stellen gewesen, weil es eben diese Übergriffe der Polizei gab, auch die Schikanierung in den schwarzen Vierteln sehr stark war, insbesondere durch Polizisten. Und dass sie aus ihrer Sicht, denn sie ist eindeutig parteiisch als Historikerin und sagt ganz klar, dass es hier eine Gruppe gab, die schlecht behandelt worden ist und dass sich deren Frust eben oft nicht irrational entlud, was ja auch so ein bisschen der Begriff Riots oder Krawall einfach naheliegen würde, sondern dass es berechtigte Anliegen waren und eben eher eine Rebellion gegen das herrschende System.
Die Autorin blickt ja teils auch weit in die Geschichte zurück, auf Sklavenaufstände, auf Auseinandersetzungen zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Sie definiert aber auch so etwas wie eine Kernzeit, eine kritische Zeit, wie sie es nennt, des Aufruhrs. Welche war das nach Einschätzung der Historikerin und macht sie auch an dieser Zeit so etwas wie das politische Versagen fest, also die Verantwortung dafür, dass Diskriminierung nie beendet wurde?
Das ist eigentlich die interessanteste Forschungsleistung auch. Sie hat sich vor allem auf die Jahre zwischen 1968 und 1972 konzentriert, weil sie da auch sehr guten Zugang zu Daten über eben diese Protestbewegungen hatte. Und sie arbeitet heraus, dass es eben nicht nur die großen Unruhen waren, die wir vielleicht alle noch vor Augen haben, etwa nach dem Tod von Martin Luther King 1968, sondern dass es eigentlich eine Bewegung war, die das ganze Land sich zog. Also sie hat auch viele Protestbewegungen in kleinen Städten der USA, die wir als Europäer gar nicht so auf dem Schirm Ministerium haben untersucht. Und alleine in dieser Zeit, 1968 bis 1972, zählt sie also in den segregierten schwarzen Communities quer durch die Vereinigten Staaten nicht weniger als 1951 einzelne Aufstände, alle sehr unterschiedlicher Art, aber die eben zeigen, wie groß damals die Frustration und auch die Reaktion dieser diskriminierten Minderheit war. Und als Gegenreaktion kam dann, dass man wirklich einen sehr starken War on Crime, also einen Kampf gegen das Verbrechen ausgerufen hat und die Polizei wahnsinnig aufgerüstet hat. Und das sieht sie eigentlich als Kernfehler bis heute, denn einer der erstaunlichsten Sätze in ihrem Buch ist, dass die größte Bedrohung für schwarze Minderheiten in den USA über die Jahrzehnte wirklich die Polizei war, die sich eben gegen sie gewandt hat, die so gut ausgerüstet war und auch immer wieder höher gerüstet wurde, dass sie ein unglaubliches Aggressionspotenzial ausgelöst hat.
Ja, sie sieht da sowas wie einen Rollentausch, ne? Sie sagt, erst waren es die Bürgerwehren, die Weißen, und dann waren es irgendwann die weißen Polizisten.
Die weißen Polizisten, und es führt ja noch zu anderen Herausforderungen in der amerikanischen Gesellschaft. Über die Jahre ist ja auch die Inhaftierungsquote in den USA immer weiter gestiegen, bis zu einem Punkt, an dem wirklich in keinem Land der Welt mehr Menschen inhaftiert waren als in den USA. Sie beschreibt dann Statistiken zwischendurch, dass ungefähr jeder 30. Amerikaner in irgendeiner Form, ob es jetzt Bewährung ist oder wirklich eine Haftstrafe, mit dem Gefängnissystem in Kontakt trat. Und das sieht sie auch natürlich als eine große Gefahr und eine große Benachteiligung auch wieder der schwarzen Bevölkerungsgruppen, weil diese weit überproportional daran beteiligt waren. Und sie sieht das als einen Mitauslöser für die fortschreitende Benachteiligung der schwarzen Bevölkerungsschichten.
Wie sehr geht Hinton denn auf die jüngste Polarisierung der US-Gesellschaft, etwa eben unter dem ersten schwarzen Präsidenten Obama oder seinem Nachfolger Donald Trump, ein?
Also Obama hat einiges erreicht, zum Beispiel diese Bodycams, also die Kameras, die Polizisten jetzt tragen müssen, um ihre Einsätze zu dokumentieren, oder auch einige Veränderungen in der Rechtsprechung, die dazu geführt haben, dass auch das Maß der Inhaftierung etwas zurückgegangen ist in jüngeren Jahren. Gleichzeitig sagt sie aber, er hat bei weitem natürlich nicht genug erreichen können, wie es ja insgesamt für seine Präsidentschaft gilt. Und wir haben unter Trump wieder eine Bewegung erlebt, in der vor allem aus Sicht der Autorin die alte Rhetorik zurückgekehrt ist. Und sie schließt am Ende den Bogen dann, indem sie wieder auch auf die Black Lives Matter Bewegung eingeht, die wir ja noch sehr stark vor Augen haben. Und sie sagt aber gleichzeitig, um in der Gegenwart zu bleiben, auch jetzt unter Präsident Biden, sie ist skeptisch, wie viel Veränderung wirklich möglich ist. Um mal eine Relation zu setzen, sie sagt, dass zum Beispiel 2,7 Milliarden Dollar für Armutsbekämpfung pro Jahr zur Verfügung stehen, aber fast der doppelte Betrag noch für weitere Sonderprogramme für die Polizei. Und sie ist schließlich Historikerin. Wenn man das vergleicht mit den Debatten, die es schon in früheren Jahrzehnten gab, muss man wirklich skeptisch sein, denn es gab immer wieder diese Vorschläge, sich darauf mehr zu konzentrieren, und meistens ist sehr wenig davon umgesetzt worden.
Vielen Dank. Gregor Peter Schmitz war das über Elizabeth Hintons Buch America on Fire: Rassismus, Polizeigewalt und die schwarze Rebellion seit den 1960ern. Im Blessing Verlag erschienen, übersetzt von Heike Schlatterer und Werner Roller. 494 Seiten, 26 Euro. Immer wieder war in den USA Polizeigewalt gegen Schwarze der Auslöser für Aufstände und Unruhen. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis standen Polizei und Polizeiarbeit in den USA wieder einmal unter massiver öffentlicher Kritik. Die linksliberale amerikanische Rechtsprofessorin und Publizistin Rosa Brooks wollte den Rassismusvorwürfen ebenso auf den Grund gehen wie überhaupt der Cop-Kultur, dem Wesen der Polizeiarbeit in den USA. Sie trat dem Reservekorps der Polizei in Washington D.C. bei und hat darüber ein Buch geschrieben. Tangled Up in Blue heißt es, spielt also auf die blaue Uniform an. Katja Ritterbusch hat den englischsprachigen Titel für uns gelesen.
Defund the police. It is a movement.
Defund the police. Kein Budget mehr für die Polizei. Das wurde zum Schlachtruf in den USA, als im vergangenen Jahr Hunderttausende gegen Polizeigewalt auf die Straßen zogen. Polizisten wurden zu Zielscheiben von Kritik, Wut, Missachtung. Rosa Brooks, Rechtsprofessorin an der Georgetown University in Washington, D.C., hat jetzt ein etwas anderes Buch über Polizeiarbeit vorgelegt. Der Titel Tangled Up in Blue, zu Deutsch etwa Verheddert im Blau, ist einem Song von Bob Dylan entliehen. Blau ist die Symbolfarbe der Polizei in den USA. Brooks, Tochter der linken Aktivistin und Autorin Barbara Ehrenreich, entschied sich 2015, mit Mitte 40, Polizistin zu werden. Sie trat dem Reservekorps der Polizeibehörde in der amerikanischen Hauptstadt bei. Im Videocall spricht sie über ihre Motivation.
Mich hat das Verhältnis zwischen Gesetz und Gewalt schon immer interessiert. Die Polizeikultur in den USA und vermutlich nicht nur hier ist sehr undurchsichtig. Und da eröffnete sich die großartige Chance, diese Kultur von innen kennenzulernen, zu erleben, welche Geschichten sich Polizisten untereinander erzählen, was sie über ihre Rolle und ihre Arbeit sagen.
Herausgekommen ist ein intimes Porträt aus der geschlossenen Welt der amerikanischen Corps. Wie in Dylans Song, so ist auch in Brooks Buch das Leitmotiv Ambivalenz. Die Autorin beschönigt nicht, aber sie betreibt auch kein plumpes Polizeibashing. Gleich zu Beginn des Buches skizziert sie das Dilemma, dem Polizisten in den USA ausgesetzt sind.
Polizisten haben einen Job, der eigentlich nicht zu leisten ist. Wir erwarten von ihnen, dass sie Krieger, Ordnungshüter, Beschützer, Vermittler, Sozialarbeiter, Erzieher und Sanitäter sind. Alles in einem. Sie müssen Recht und Regeln durchsetzen, die sie nicht gemacht haben, in einem sozialen Kontext, auf den sie kaum Einfluss nehmen können.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Brooks Entscheidung, Polizistin zu werden, ihre Ausbildung an der Polizeiakademie und ihre Erfahrungen auf der Straße. Sie patrouilliert im 7. Distrikt in Washington, D.C., wo viele Afroamerikaner leben, wo Armut und Kriminalität wuchern. Häufig werden Brooks und ihre Kollegen zu Einsätzen bei häuslicher Gewalt gerufen. Die Autorin zeichnet ein lakonisches Panorama des alltäglichen, banalen Elends.
Wir betraten die Wohnung, stiegen über mehrere Haufen von Hundescheiße auf dem Teppich. In dem Zimmer gab es keine Möbel außer einem kleinen Tisch an der Wand. 4 oder 5 Kinder liefen herum, einige in Windeln, keines älter als 5.
Bei allem Respekt gegenüber ihren Kollegen umgeht die Autorin aber auch schwierige Fragen nicht. Wie die Debatte über Polizeigewalt und systemischen Rassismus.
Beim Training in der Polizeiakademie war das nicht Teil des Curriculums. Wir haben gelernt, wie man Handschellen bei einer Person im Sitzen und im Stehen anlegt. Wir haben gelernt, wie wir Formulare ausfüllen und welche Farbe der Kugelschreiber haben soll. Aber wir haben nicht über Polizeiarbeit, Rassismus und Gewalt gesprochen. Keine dieser größeren gesellschaftlichen Fragen.
Gewalt und Proteste des vergangenen Jahres haben noch einen anderen Trend in den USA befördert. Polizisten quittieren in Scharen den Dienst. Brooks ist nicht überrascht.
It's just an exhausting job that leaves a lot of officers cynical, burnt out and traumatized.
Polizist zu sein ist ein mühseliger Job und viele sind nach ein paar Jahren zynisch, ausgebrannt, traumatisiert. Cops sind echte Blue-Collar-Arbeiter. Ihre Schichten sind lang. Sie sind bei sengender Hitze und strömendem Regen im Einsatz. Und sie sehen meist das Schlechteste von den Menschen. Alkohol- und Drogenmissbrauch sind weit verbreitet. Jedes Jahr sterben mehr Cops durch Suizid als im Einsatz.
Hinzu komme das aktuelle politische Klima. Die feindselige Beobachtung durch Medien und Öffentlichkeit, sagt Brooks. Dabei halte sie es für wichtig, dass Menschen, denen die Macht über das Leben anderer anvertraut werde, unter genauer Kontrolle stünden.
As a human being, you know, as an underpaid, overworked, exhausted human being, they feel.
Aber für jemanden, der schlecht bezahlt und tief erschöpft sei, stelle sich das eben anders dar. Bei fast jedem Einsatz versammelten sich Leute mit Handykameras und warteten nur darauf, dass die Polizisten einen Fehler machten. Viele Cops hätten das Gefühl, der Job ist hart genug und jeder hasst mich. Und das sei demoralisierend, sagt die Autorin. Auch Brooks hat ihren Dienst als Reservepolizistin mittlerweile aufgegeben. Tangled Up in Blue. Rosa Brooks liefert einen seltenen Blick auf Polizisten, Polizeiarbeit und Polizeikultur in den USA. Eine informative und griffig geschriebene Innenansicht, aufgebrochen durch Fragen aus der Distanz und dabei ganz ohne moralischen Zeigefinger. Das Buch ist ein empathisches, unterhaltsames und differenziertes Plädoyer für eine ebenso ambivalente wie faszinierende Berufsgruppe in instabilen Zeiten.
Meint Katja Ritterbusch über Rosa Brooks Buch Tangled Up in Blue, Policing the American City. Verfangen im Blau, Polizeieinsatz in der amerikanischen Stadt. Nur auf Englisch erhältlich, erschienen bei Penguin Press, 384 Seiten, 25,80 Euro. Gesetzgebung in der Pandemie, Parlaments- und Regierungsarbeit in der Pandemie. Das war eine Feuerprobe für jedes demokratische Land, für jedes politische System, das sich eine Verfassung gegeben hat. Deutschland habe diese Feuerprobe bestanden, meint der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio in seinem Buch Corona-Bilanz, Lehrstunde der Demokratie. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Udo Di Fabio über dessen Thesen gesprochen.
Der erste Satz gleich in Ihrem Buch, der lautet, dieses Buch ist keine Abrechnung mit der Corona-Politik, es ist keine Lektüre für Wutbürger. Macht's Ihnen als Verfassungsrechtler denn gar keine Sorgen, wie rasch und wie einfach Freiheiten beschränkt worden sind und Grundrechte?
Ich glaube, wir haben es mit einer überraschenden Herausforderung zu tun gehabt. Selbst wenn man virologische Attacken immer wieder in Rechnung stellen muss. Aber es war insgesamt im weltweiten Format einer Pandemie und in den Auswirkungen ein überraschendes Ereignis. Und unsere Gesellschaften, die westlichen Gesellschaften, aber im Grunde genommen die ganze Welt, sie sind kalt erwischt worden. Und da haben sich Muster der Reaktion herausgebildet, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen oder zu unterbrechen, die für uns neu waren. Der flächendeckende Lockdown, wie das China uns vorgemacht hat, dass so etwas bei uns Platz greift und so lange Monate hindurch, wenn auch in unterschiedlichem Maße, durchgehalten wird, das ist sehr überraschend gewesen. Aber ich komme zu dem Befund, dass das unsere Verfassungsordnung nicht aus den Angeln gehoben hat, sondern dass insgesamt sich sogar die Modelle liberaler Demokratie bewährt haben.
Das heißt, wie stehen Sie zu der Kritik, die Parlamente seien entmachtet worden oder hätten sich vielleicht sogar selber entmachtet?
Ich teile diese Kritik nicht. Ich weiß, dass auch von mir sehr anerkannte Juristen diese Kritik formulieren, aber ich gehöre nicht dazu. Denn wir müssen sehen, der Deutsche Bundestag hat 5-mal das Bundesinfektionsschutzgesetz im Verlauf der Pandemie verändert. Er hat gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen für den Lockdown präzisiert und konkretisiert. Es hat Regierungserklärungen der Kanzlerin gegeben. Es hat sogar eine Entschuldigung der Kanzlerin gegeben für die sogenannten Osterbeschlüsse 2021. Es hat eine ganze Reihe von parlamentarischen Anfragen gegeben. Der Bundestag war dabei. Dass in einer solchen Stunde der Krise auch die Stunde der Exekutive geschlagen hat, das ist geradezu ein geflügeltes Wort im Kreise von Verfassungs- und Verwaltungsrechtlern. Weil ja man situativ reagieren muss, aber immer auf einer gesetzlichen Grundlage. Und wenn die nicht ausreicht, musste sie angepasst werden. Also von einer Entmachtung der Parlamente kann man nicht sprechen, aber man muss die Kritik ein Stück weit verstehen. Die Exekutive war lange auf der Bühne des Politischen fast allein zu Hause. Und die Parlamente hatten doch nur eine, sagen wir mal, eine sekundäre Rolle dabei.
Jetzt haben Sie schon diese verschiedenen Ebenen angesprochen. Bundesebene, dann gab es die Länderebene, es gab auch noch die Kommunen. Und teilweise war die Irritation groß, dass an den verschiedenen Orten teils völlig unterschiedliche Regeln gegolten haben. Wenn Sie sagen, die Demokratie hat sich bewährt, hat sich auch der Föderalismus bewährt? Oder war das eher ein Zeichen dafür, dass das nicht besonders gut läuft?
Ja, es ist immer einfach, am Föderalismus Kritik zu üben, weil er halt so vielfältig ist und weil er zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Zentralstaaten wie Frankreich haben in dem einen oder anderen Fall in der Krise besser reagiert, in anderen Fällen aber auch schlechter als wir. In der Summe kann ich nicht erkennen, dass ein Zentralsystem wie in Frankreich wirklich überlegen wäre. Dass in Schleswig-Holstein andere Regeln gegolten haben als in München oder im Ruhrgebiet, das ist ja zum Teil aus der Sache heraus verständlich. In Ballungsräumen hatten wir es mit anderen Herausforderungen zu tun als in ländlich nur spärlich besiedelten Räumen. Und das ist ja auch eigentlich die Rechtfertigung für den Föderalismus, vor Ort sachnah zu entscheiden. Das ist in vielen Fällen auch geschehen. Dass Anfang 2021 das dann plötzlich anders wurde, das hat nach meiner Beobachtung auch viel mit dem beginnenden Bundestagswahlkampf zu tun. Plötzlich wollten sich Politiker, die vorher sich abgesprochen haben, wenn auch nicht immer einvernehmlich, aber die sich vorher besprochen haben, von der Sache her, plötzlich wollten sie sich profilieren. Das ist auch normal in der Demokratie. Aber da hat der Bund ja dann geradezu zentralstaatlich mit seiner Gesetzgebungskompetenz, mit der Bundesnotbremse, den Verwaltungsvollzug an sich gezogen. Also auch da haben wir gesehen, der Föderalismus ist nicht so starr, wie wir manchmal denken, sondern er ist auch lernfähig.
Wenn wir noch mal auf die Entscheidungen in Deutschland gucken, dann war das ja ganz augenfällig zu beobachten, wie sich die Politik in den Entscheidungsprozessen verändert hat, weil plötzlich die Wissenschaft eine derartig große Rolle gespielt hat. Und das ist ja mal eine Gratwanderung. Natürlich braucht das Parlament, braucht die Regierung wissenschaftliche Beratung. Gleichzeitig darf sie sich ja auch nicht dahinter verstecken und dann einfach durchwinken, was ihr da so empfohlen wird. Was ist Ihr Eindruck, wie ist diese Gratwanderung gelungen?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir ja auch im Hinblick auf die globale Erwärmung die Rolle der Wissenschaft sehr politisch fokussiert diskutieren. Also die Frage hört nicht nur auf die Wissenschaft, sondern folgt ihr womöglich politisch. Das ist ja eine der umstrittenen Forderungen. Muss die Politik nicht immer komplexe Abwägungs- und Gestaltungsentscheidungen treffen und kann sich dabei von der Wissenschaft, muss sich dabei von der Wissenschaft zwar beraten lassen, aber dann nicht im Sinne einer 1:1 Umsetzung. Das ist eine spannende Frage und das wurde auch bei der Corona-Pandemie deutlich, wenn manche den Eindruck hatten, da ist die Kanzlerin, die sowieso in einer Kanzlerdemokratie trotz Föderalität eine gewisse zentrale Position innehat und dann hat sie ihren Chefberater Drosten von der Charité neben sich und die beiden, die machen das jetzt. Und andere Wissenschaftler, auch mit abweichenden Einschätzungen womöglich, kommen dann nicht zu Wort. Das hat auch manche Wissenschaftskritik auch im populistischen Raum bei Querdenkern wieder wachsen lassen. Ich glaube, dahinter schlummert ein zentrales Problem unserer modernen Zivilisation. Wir sind epistemische Gesellschaften. Das heißt, wir brauchen die wissenschaftliche Basis, um rational entscheiden zu können. Aber jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, wie unvollständig unser Wissen ist, wie umstritten mitunter die Einschätzungen sind. Aber dennoch, dafür haben wir ja ein Institut geschaffen wie das Robert-Koch-Institut, eine wissenschaftliche Bundesoberbehörde, die das Wissen zumindest sammelt.
Ja, aber trotzdem dürfen aber, die ja nicht die politischen Entscheidungen treffen. Die nein, Entscheidung wird dann nicht. Ja in der Demokratie von einer von der Mehrheit bestimmten Regierung oder einem Parlament bestimmt. Kann das dann am Ende dazu führen, dass die Mehrheit eine Entscheidung trifft, die zwar sachlich falsch ist, aber dann im Sinne der Demokratie eben doch richtig?
Also wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann muss man auch hinnehmen, dass die Politik eine Entscheidung trifft, die bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Kopfschütteln auslöst. Es kann nicht sein, dass die Politik eins zu eins das nur nachvollzieht, was wissenschaftliche Beratungsgremien vorgeben. Das ist das eine. Es gibt keine Determination des Politischen durch wissenschaftliche Erkenntnis. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre eine Demokratie keine rationale Demokratie mehr, wenn sie dem wissenschaftlichen Rat nicht insofern Gehör schenken würde, dass sie es berücksichtigt bei ihrer Entscheidung, worum es geht und die klügsten Lösungswege sucht.
Udo Di Fabio, Corona-Bilanz, Lehrstunde der Demokratie. Bei CH Beck erschienen, 218 Seiten, 24,95 Euro. Das Interview führte Christian Raphansel. Einigen gilt dieses Buch als eine Sternstunde der Philosophie und sie entstand oder ereignete sich in finsteren Zeiten zwischen 1942 und 1944, allerdings im sonnigen kalifornischen Exil. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer schrieben ihre Dialektik der Aufklärung, die später zum meistrezipierten Werk der Frankfurter Schule werden sollte. Der Autor Martin Mittelmeier, der bereits Bücher über Adorno in Neapel oder die Dada-Bewegung veröffentlicht hat, erzählt in seinem neuen Buch Freiheit und Finsternis die Entstehungsgeschichte des Klassikers Dialektik der Aufklärung. Ralf Gerstenberg hat es gelesen.
Wohl jede Studentin, jeder Student der Geisteswissenschaften wird irgendwann im Laufe des Studiums mit der Dialektik der Aufklärung konfrontiert. Jenem Standardwerk der kritischen Theorie, das angesichts der unfassbaren Verbrechen des europäischen Faschismus den Vernunftbegriff der Aufklärung einer radikalen Prüfung unterzieht. Als Jahrhundertbuch bezeichnet es Martin Mittelmeier, der sich in den 1990er Jahren als durchschnittlich orientierungsloser Student, wie er schreibt, mit zunehmender Faszination wieder und wieder durch diese nicht ganz leicht zugängliche Essaysammlung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno arbeitete.
Beim ersten Lesen, wenn man nicht schon ein wahnsinnig trainierter Philosophietexteleser ist, ist es erstmal wahnsinnig unverständlich. Das Einzige, was ich glaubte damals verstanden zu haben, ist, wenn ich es verstehen würde, dann hätte ich den Schlüssel für das Verständnis der Gesellschaft. Und daraus entsteht eine ständige Suchbewegung.
Als Einladung, sich von der Maßlosigkeit eines philosophischen Entwurfs faszinieren zu lassen, möchte Martin Mittelmeier sein Buch Freiheit und Finsternis verstanden wissen, indem er die Entstehungsgeschichte des einflussreichen Werkes zu dessen besserem Verständnis nachvollzieht. Ausgerechnet im sonnigen Kalifornien begannen Horkheimer und Adorno sich 1942 mit der Geschichte einer Gesellschaft zu beschäftigen, die den Faschismus möglich gemacht hat.
Sie versuchen, die Momente aufzuspüren, wo die aufklärerische Bewegung, die Vernunft quasi gegen sich selbst geht, dass man am Ende gar keine Begriffe mehr hat wie Solidarität, Freiheit, Liebe, weil die auch sozusagen aufgeklärt werden als mythologisch, als Aberglaube, dass irgendwann die Vernunft nur noch eine sich selbst erhaltende Maschinerie ist.
Die Emigration in die USA war geglückt. Das Institut für Sozialforschung, das Max Horkheimer seit 1931 leitete, hatte seinen Sitz inzwischen in New York. Die Stiftungsgelder, mit denen es finanziert wurde, waren von Deutschland aus rechtzeitig ins Ausland transferiert worden. Um ungestört an einer großen Gesellschaftsanalyse arbeiten zu können, bezog Max Horkheimer 1940 eine extra für ihn errichtete Villa im kalifornischen Pacific Palisades, wo auch Thomas Mann, Bertolt Brecht, Hans Eisler und Leon Feuchtwanger ihre Exiladressen hatten. Adorno folgte ihm 1941. Bei der Wahl seines kalifornischen Anwesens achtete der Philosoph auf den Schutz einer gewissen bürgerlichen Gediegenheit.
Worauf es bei einem Häuschen besonders ankommt: zwei Schlafzimmer, Zugang zum Bad möglichst so, dass man nicht durch eines der Schlafzimmer hindurch muss, große Badewanne zum Ausstrecken, Living Room groß genug für einen Flügel, Gasherd, nicht elektrisch, Küche nicht zu klein.
Der Widerspruch zwischen dem marxistischen Fundament ihrer Theorie und ihrem großbürgerlichen Lebensstil wurde ihnen unter anderem von Hannah Arendt und Georg Lukács zum Vorwurf gemacht. Letzterer sprach von einem Grand Hotel Abgrund, in dem die Institutsmitglieder zwischen Mahlzeiten und Kunstproduktionen über gesellschaftliche Katastrophen theoretisierten. Ein Widerspruch, der Horkheimer und Adorno durchaus bewusst war, meint Martin Mittelmeier.
Adorno macht das durchaus produktiv für seine eigene Theorie. Ein ganz starkes Bild, lange vor der Dialektik der Aufklärung, sind die Innenräume von Bürgern, die sich das leisten können, nicht arbeiten zu müssen, sondern die sogenannten Interieurs. Und dahinter steckt so die Idee, solange die Gesellschaft noch nicht für alle gut ist, sozusagen, ja, sind das die Speicher, das Reservoir, wo der Traum aufbewahrt wird für die bessere Gesellschaft. Nicht? Also wir halten uns in diesen Räumen auf, möglicherweise auch privat, um darin stark daran zu arbeiten, dass es für alle besser wird.
In der Dialektik der Aufklärung wurde schließlich marxistisches Vokabular so gut wie vollständig eliminiert, was einerseits der Einsicht geschuldet war, dass der entwickelte Staatskapitalismus nicht mehr mit den Begrifflichkeiten der politischen Ökonomie von Marx und Engels zu fassen war, und andererseits damit zusammenhing, dass Horkheimer und Adorno als linke Intellektuelle in den USA unter FBI-Beobachtung standen. Vor allem Max Horkheimer entwickelte in seinem Bestreben, Schaden vom Institut abzuwenden, eine beinahe paranoide Sensibilität für gefährliche Worte, zum Beispiel für das Wort permanent.
Das ist in einem Aufsatz vor der Dialektik der Aufklärung. Und Horkheimer wird panisch, weil er das Gefühl hat, da ist noch ein Wort stehen geblieben, das ungeschickt ist, nicht? Das permanent vor Veränderung, was dann zu trotzkistisch klingt, die permanente Revolution. Also gibt er den Auftrag, dass in den Druckfahnen dieses Wort mit unleserlicher Tinte, Zitat, ausgestrichen wird, aber auch so, dass es keiner sieht.
Dass Horkheimer zur Paranoia neigte, heißt nicht, dass es nicht gute Gründe für Vorsicht gab. 1944 hieß es in einem FBI-Memo: Auch wenn Sie jegliche politische Aktivität oder Verbindung abstreiten, lassen die ermittelten Hinweise vermuten, dass es eine kommunistische Organisation von Intellektuellen ist, die unter dem Deckmantel sozialer und ökonomischer Forschung operiert, finanziert aus ausländischen Quellen.
Mit viel Sinn fürs Anekdotische und Atmosphärische gelingt es Martin Mittelmeier in Freiheit und Finsternis, die Entstehungsgeschichte des Philosophieklassikers als Epochen- und Generationenporträt zu erzählen. Diejenigen, die gezwungen waren, öfter als die Schuhe die Länder zu wechseln, wie es bei Brecht heißt, wagten im kalifornischen Exil eine schonungslose und aufrüttelnde Gesellschaftsanalyse. In geschickt eingearbeiteten Kapiteln fasst Mittelmeier zudem die Grundthesen der Dialektik der Aufklärung zusammen und zeigt, dass die Diagnosen von Horkheimer und Adorno noch immer erschreckend aktuell sind.
Ralf Gerstenberg besprach Martin Mittelmeier, Freiheit und Finsternis, wie die Dialektik der Aufklärung zum Jahrhundertbuch wurde. Erschienen im Siedler Verlag, 320 Seiten, kosten 24 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit Robin Lane Fox Buch über die Entdeckung der Medizin. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.